Jesus ist König und heute heisst der Untertitel und herrscht. Und wenn ich an Herrschaft denke, dann denke ich an Macht und an Bestimmung und an Einfluss. Und ich denke auch einmal so an die Situationen, wo mir die Haie erleben. Wenn meine Kinder dann fragen, ja, warum müssen wir das jetzt machen, dann sage ich einfach, ja, weil ich bin da der Bestimmer. Weil einfach klar ist, irgendein muss herrschen in der Familie und wir haben die Auffassung, dass das nicht unbedingt Kinder sind oder nicht im vollen Maß zumindest. Oder wir haben einmal den Eindruck, es sind nicht Kinder oder wie willst du das sagen? Gut. Und wie ich so die Predigt angefangen habe, habe ich gemerkt, wenn das stimmt, Jesus herrscht, dann können wir nicht mehr davon ausgehen, dass das stimmt, was normalerweise so über Jesus denkt wird. Und ich weiß, wir haben kein Haustier daheim und ich rede jetzt über ein Thema, wo ich eigentlich nicht wirklich kompetent bin. Und mein Verhältnis zu Hund ist nicht immer sehr, sehr gut gewesen. Das liegt vielleicht daran, dass ich eigentlich, da hat es bei uns Schnee gehabt und ich bin verrusse gsi und wir haben mit den Nachbarn angefangen, eine Schneeballschlacht. Und es ist ein Schäferhund gekommen, der hat den Nachbarn gehört. Und ich wollte gerade ausholen und so einen richtigen Schneeball rühren. Da ist der gumpet und hat mir in den Arm gebissen. Ich bin dann natürlich total schockiert gsi. Ich habe gar nicht gewusst, was man machen muss, wenn einem ein Schäferhund in den Arm beißt. Ich bin dann heimgerannt, ich habe natürlich gekühlt, ich bin geschockt gsi, oder? Und dann haben meine Eltern festgestellt, also man hat keine Verletzungen am Arm gesehen und also nicht mal am Schneeanzug ist irgendetwas kaputt gsi. Ich bin einfach so geschockt gsi, weil die Nachbarn immer gesagt haben, ja weißt, der macht nichts. Also, ich weiß ja, da innen haben ein paar Hunde und wenn ihr sagt, ja, weißt, der macht nichts, dann kann das sein, dass das bei mir eine gewisse Reaktion auslöst. Weil ich habe gelernt, wenn mir jemand sagt, ja, weißt, der macht nichts, dann kann der trotzdem gumpen und einem in dem Moment, wo man den Schneeball rühren will, in den Arm so ein bisschen wie festheben, oder? Und es ist natürlich so, dass ich jetzt nicht Gott mit einem Hund vergleiche. Also nicht, dass ihr den Eindruck habt, das ist mein Bild von Gott. Aber gerade in dem Reformationsjahr, wo wir darüber reden, dass Martin Luther durch das, dass er die Bibel gelesen hat, einen weiteren Eindruck gehabt von Gott und das Bild, was damals im Mittelalter geherrscht hat, hat können durch die Bibel korrigieren. Dann möchte ich heute sagen, sind wir an einem anderen Punkt. Im Mittelalter war das so, dass die Leute denken, Gott ist der, der eingreift und der straft und wo immer, wenn irgendwo etwas ganz Grausames passiert ist, wahrscheinlich das Gott war, oder? Das ist so ein Bild, das häufig im Mittelalter herum war. Und man hat das in den Kirchen auch angemalt und man hat den Leuten davon auch predigt, wie grausam und wie verrückt Gott ist. Und da war das gut gewesen, dass mal einer aufgestanden ist und gesagt hat, hey, in der Bibel steht im Fall etwas anderes drin. Und dass einmal gesagt hat, dass das ein Gott von der Liebe ist, von der Barmherzigkeit und von der Gnade. Und mein Eindruck ist, dass wir heute eben genau auf der anderen Seite runtergefallen sind und gesagt haben, ja, der ist so ein Gott von der Liebe und von der Barmherzigkeit und von der Gnade, der macht nichts. Der macht nichts. Ihr könnt euch alle getrost zurücklehnen, weil der Gott von der Liebe und von der Gnade und von der Barmherzigkeit, der macht nichts. Und wir haben uns so ein bisschen daran gewöhnt, dass wir so einen Kuschelgott haben. Wenn es uns passt, dann tun wir uns gerne an den anlehnen und dann nehmen wir den gerne führen. Und wenn es uns schlecht geht, dann haben wir das auch gern, dass da ja noch ein Gott ist. Aber ich habe mich gefragt, ist das wirklich das, was uns die Bibel will, die über Gott sagen? Und ich habe wie ich die Predigtserie angefangen habe, vorbereitet, da habe ich verschiedene Texte natürlich gelesen und ich habe auch Texte aus dem Alten Testament gelesen und ich habe mich gefragt, kannst du über Jesus ist König predigen und dann hinterher Texte aus dem Alten Testament nehmen? Normalerweise ist ja das so, dass Prediger das andersrum machen, habe ich mich erinnert. Sie nehmen irgendeinen Text aus dem Alten Testament und irgendwann fängt es an, über Jesus zu reden, obwohl das im Alten Testament ja nicht wirklich denn wortwörtlich drinsteht. Es hat meistens einen Zusammenhang, aber ich mache das jetzt im Also heute mache ich es mal andersrum, einfach, dass ihr vorgewarnt sind. Und ich mache das andersrum, wie ich das gesehen aus dem Johannes. Dort sagt Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also ich merke, Vater und Sohn kannst du gar nicht so gut trennen. Und es ist wirklich so, wenn du im Alten Testament eine Stelle nimmst, dann hat das meistens auch irgendetwas mit Jesus zu tun. Ich mache das jetzt einfach andersrum. Ich sage jetzt erst, Jesus ist König und dann hinterher schauen wir mal ins Alte Testament, weil Gott ist dort schon König gewesen. Und in dem Teil von der Predigt geht es mir darum, einfach zu begreifen, wie Gott sein Königtum schon im Alten Testament ausgelebt hat und wie Gott schon im Alten Testament regiert hat. Und das ist alles andere als, ja, der macht nichts. Und da gibt es zwei so Schlüsselbeispiele für mich oder zwei Beispiele für mich, die ich euch heute geben möchte. Das erste Beispiel ist Exodus 3. Exodus, für die, die eine andere Bibel haben, steht 2. Mose. Also, 2. Mose 3 oder eben Exodus, das ist einfach das andere Wort dafür, das ist das latinische Wort. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Gott greift ihn. Er ist nicht ein Gott, wo man sagen kann, ja, der macht nichts. Sondern Gott greift ihn. Und es ist nicht das erste Mal, dass Gott eingreift in die Geschichte und irgendetwas, wo ganz furchtbar war, zurechtbringt. Irgendetwas, wo die Menschen oder sein Volk gelitten haben, aufs Mal umkehrt und in eine andere Richtung lenkt. Das ist ganz typisch für Gott, weil wir einen Gott haben, der eingreift. Und wenn man darüber redet, dass Gott eingreift, dann hat Israel, das Volk Israel, beide Seiten sozusagen entdeckt an dem Gott. Er hat eingegriffen und er hat das Volk aus Ägypten rausgeführt. Und das ist bis heute etwas, wo sie feiern und wo sie Gott loben und wo sie zum Teil Fester, ganze Woche lang Fester machen und so. Bis heute ist das ihr Bild von Gott. Und gleich ist etwas, wo sie auch erlebt haben, wo wir im Jeremia lesen. Jeremia 21, dort steht, so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Heer des Königs von Babylonien hat euch eingeschlossen. Noch versuchen eure Truppen den Angreifern außerhalb der Mauern Widerstand zu leisten. Aber ich, also Gott redet, oder? Er sagt, ich werde dafür sorgen, dass sie sich in das Innere der Stadt zurückziehen müssen. Also die Verteidigungstruppe, oder? Dass sie sich in das Innere der Stadt zurückziehen müssen. Denn ich selbst, sagt Gott, kämpfe gegen euch mit starker Hand und drohend erhobenen Arm. Und ihr sollt die ganze Glut meines Zorns zu spüren bekommen. Alles, was in dieser Stadt lebt, Menschen und Vieh, wird von einer verheerenden Pest heimgesucht werden. Danach gebe ich Zedekia, den König von Juda, und seine hohen Beamten in die Gewalt Nebukadnezars, des Königs von Babylonien. Und dazu alle Bewohner der Stadt, die bis dahin noch nicht durch Pest, Krieg und Hunger umgekommen sind. Das sage ich, der Herr. Und jetzt kommt sozusagen wie zusammenfassend, was Gott macht. Ich gebe euch in die Gewalt eurer Feinde, die euch töten wollen. Nebukadnezar wird euch alle mit dem Schwert umbringen, schonungslos, ohne Mitleid und Erbarmen. Wenn ich so einen Text lese in der Bibel und dann Leute über Gott höre reden, wo so etwas tönt wie, ja, der macht nichts, dann habe ich ein Problem. Weil dann stimmt das, was ich so höre oder was ich vielleicht auch zum Teil sogar denke, dann stimmt das einfach nicht mit dem zusammen, was wir in der Bibel über den Gott lesen. Und dann können wir jetzt natürlich sagen, ja gut, das ist ja der Gott vom Alten Testament und dann spült man das und dann vergisst man das ganz schnell und sagt, ja gut, lasst uns jetzt bitte mal ins Neue Testament kommen. Und genau wegen dem habe ich euch am Anfang der Johannes 5 gebracht, um zu zeigen, du kannst das nicht einfach trennen und du kannst das nicht einfach spülen. Der Gott vom Alten Testament ist genau der gleiche Gott wie der vom Neuen Testament. Und was ich aus dem Ganzen raus gelernt habe, ist Folgendes. Wenn wir sagen, Jesus ist König, dann bedeutet das, er greift immer wieder ein. Und das kann manchmal sein, dass er eingreift in einer Art und Weise, wie wir das jetzt heute Morgen gehört haben, dass der eine sagt, ich habe es so schwer gehabt bei der Arbeit. Und es ist mir so schwer gefallen, überhaupt am Morgen aufzustehen, in der Nacht zur Ruhe zu kommen. Und es ist so mühsam gewesen alles. Und aufs Mal merkst du, Gott greift ein, er fängt an vor Reden und er fängt an vor Situationen in einer Art verändern, eigentlich einen selber verändern, dass man wieder mit Freude kann hergehen kann. Ich habe mich gefragt, wie werden wir mit dieser Wahrheit umgehen? Wenn Jesus König ist und herrscht, wenn das bedeutet, er greift ein. Und er greift manchmal auch ein in einer Art und Weise, wie wir es vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt gewünscht hätten. Oder in einer Art und Weise, wie wir finden, ja, also das ist jetzt schon ziemlich krass. Wie wenn wir damit umgehen, dass uns die Bibel den Gott so vorstellt, wie sie es eben tut? Ich habe so ein bisschen vier Möglichkeiten, habe ich ein bisschen so für mich mal angenommen, da habe ich mal wie aufgeschrieben. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten mit dem Thema oder mit der Problematik oder mit der Beobachtung, wie Gott ist, umzugehen. Das Erste kann sein, ja gut, wenn Gott so ist, dann will ich lieber selber herrschen. Wenn das bedeutet, Gott herrscht so, dann will ich es lieber selber in die Hand nehmen. Mein Eindruck ist, die Welt ist voll von Menschen, die es lieber selber gern würden in die Hand nehmen. Und das Problem ist, die Stelle, wo dann hinterher zu Jeremia 21 führt, also zu dem ganz krassen Eingreifen von Gott durch Nebukadnezar. Ein König, der ihn gar nicht kennt hat, oder? Dann merken wir, es hat genau damit zu tun, dass das Volk selber genau den Weg beschritten hat, der erste. Sie haben wollen selber herrschen. Sie haben es wollen selber in die Hand nehmen. Sie haben es wollen selber gut machen. Oder so machen, wie es ihnen passt. Wenn wir sagen, Jesus ist König und herrscht, dann kann es auch so gewisse Leute geben, wo sich völlig erschlagen von dem vorkommen und wo der Eindruck haben, nein, alles, was passiert, ist Schicksal, oder? Und das wird dann auch meistens so betitelt. Und dann sagt man, ja, es hätte ja so müssen kommen. Es. Was immer das Es denn ist, oder? Und meistens ist dann auch so eine gewisse Resignation zum Gespüren bei diesen Leuten. Weil sie sagen, ja, es hätte ja so müssen kommen, dann ist meistens so auch ein Satz in deine, in deine Bericht, das bringt sowieso nichts oder da kann man einfach nichts machen. Und dann ist eine riesige Hilflosigkeit um, weil alles ist aufs Mal Schicksal und man kann ja, eben, man kann ja gar nichts machen und Gott macht ja auch nichts und es ist alles nur noch hoffnungslos und irgendwie, die Welt geht die ganze Zeit den Bach runter. Die nächste Möglichkeit, und das ist auch etwas, wo wir im Mittelalter viel gesehen haben, aber wo es bis heute gibt, denke ich, dass Leute sagen, hey, das macht mir im Fall brutal Angst. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus König ist und wenn das wirklich stimmt, dass er eingreift, das macht mir brutal Angst. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wie ich jetzt der Jeremia vorgelesen habe. Ob ihr gefunden habt, hey, ist noch lässig. Oder ob ihr nicht eher auch denkt, oh Mann, wenn ich jetzt dort ein Teil gewesen wäre von dieser Stadt. Oder wenn mir jetzt meine Kinder dort in dieser Stadt eingeschlossen wären. Und die Angst, die kann uns entweder extrem lähmen, dass wir aus lauter Angst gar nichts mehr machen. Oder es kann uns in einen brutalen Aktivismus versetzen, dass wir alles daran setzen, dass der Gott doch bitte nicht das macht, wo wir uns so fest davor fürchten. Wenn Jesus Christus König ist, dann kann das eine rechte Angst auslösen, wenn wir checken, dass er eben nicht ein König ist, wo man kann sagen, ja, der macht nichts. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich eine gute Art, mit dem Wissen umzugehen, dass Jesus König ist und dass er eingreift und herrscht und dass das bedeutet, dass er auch tatsächlich wirkt. Und zwar nicht nur nach dem Motto, ja, der macht schon nichts. Und ich bin froh, in der Moderation ist schon vorgekommen, es ist in der Zeugnis vorgekommen. Es ist das, was ich aus der Bibel aus tiefer Überzeugung kann sagen. Ich glaube, die angemessene Art, mit dieser Thematik umzugehen, ist zum sagen, ich bin ein Königskind. Und was bedeutet das denn? Wenn wir sagen, ich bin ein Königskind. Das Erste ist, dass wir uns dem König unterordnen. Wir haben das heute wunderbar, also ich merke, die Predigt ist super vorbereitet durch die Zeugnis. Wir haben das wunderbar gehört vom Thorsten, das Thema Unterordnung. Es ist interessant, wir haben es auch in der Retrette vor dem Thema gehabt. Was bedeutet das denn, sich unterzuordnen? Das bedeutet, dass nicht das Ich an erster Stelle steht. Dass es nicht immer um mich muss gehen. Sondern dass es zuallererst darum geht, was ist eigentlich sein Wille? Was ist denn seine Gedanke? Was ist seine Idee? Und dass wir dann im Wort gehen, gehen fragen und gehen suchen, was ist eigentlich seine Antwort auf die Frage? Was ist sein Gedanke zu dem Weg? Wenn wir ein Königskind sind und unsere Identität als Königskind wollen entwickeln und festigen und ausbauen, dann ist das der erste Schritt, dass wir sagen, vom Ich zum Du oder zum Er. Und das Zweite ist, dass wir aufhören zu denken, es passiert einfach wild irgendwelche Sachen. Zum Teil, wo wir einfach ausgeliefert sind, schutzlos, schonungslos ausgeliefert sind, was uns ja eine wahnsinnige Angst kann, entwickeln, oder? Dass wir endlich mit dem aufhören und sagen, nein, alles, was passiert, ist vom König freigegeben. Nicht, dass er alles das, was passiert, will, das nicht. Aber er weiß drum, so wie er in Ägypten ja auch drum gewusst hat, dass seine Leute unterdrückt werden. Er hat gesagt, ich habe das gesehen. Und das gilt für alle, wo sich jetzt in so einer Situation befindet, wo sie denken, das Schicksal meint schon mega schwer mit mir. Dass all die dürfen wissen, es passiert nichts, gar nichts, wo der König nicht weiß und wo der König nicht auch drum sich kümmert. Und deswegen aus Schicksal wird Vertrauen. Und dann, und das ist der Abschluss heute, denn leben wir vor dem Vorrecht, mit dem König können zu reden. Wenn das so ist, dass Jesus Christus herrscht, und wenn das so ist, dass Jesus Christus eingreift manchmal, auch eingreift in einer Art, wie wir es vielleicht nicht gern haben oder wie wir es nicht gerade verstehen, dann ist das das grösste Vorrecht, dass wir mit ihm reden können. Und dass wir mit ihm in Beziehung können treten. Und dass wir nicht einfach irgendwie einem Schicksal ausgeliefert sind, sondern dass wir in dem Innen auch, in dieser Beziehung innen können wachsen. Und es ist ja gerade speziell, nachdem das Volk dann auf Babylon deportiert worden ist, ist wieder eine grosse Sehnsucht nach Gott aufgekommen. Dann ist wieder ein grosser Hunger nach Gott und seinem Wort da gewesen. Und dann war aufs Mal wieder ein Hinwendung gewesen, wo man vorher gesagt hat, das Ich regiert, wir wollen selber sagen, was gut ist für uns und was wir wollen und wie wir es wollen, ist nachher hinterher wieder eine Bewegung gekommen ins Volk. Wir wollen wieder dem Gott nachfolgen. Wir wollen wieder dort uns orientieren. Und das ist das riesige Vorrecht, auch für uns selber. Wenn Sachen kommen, die wir nicht verstehen, wo wir zwar wissen, der Herr hat es zugelassen, aber wo wir nicht verstehen. Wenn es Sachen gibt, wo wir eine Entspannung brauchen, wo wir merken, dass sie mir total unter Druck, dann können wir uns an ihn wenden. Und der Vers oder die Verse, wo ich das drauf festmache, ist Lukas 11. Darum sage ich, und Jesus redet zu seinen Jüngern, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und mir gefällt der Vers so gut als Abschluss von dieser Predigt, weil es zeigt mir etwas. Da ist eine Beziehung um, oder? Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Und es ist klar, es tut sich nachher etwas. Nicht, ja, der macht schon nichts. Sondern bei jedem von diesen Anfängen ist hinterher etwas, was sich tut, oder? Beim Bitten wird gegeben, beim Suchen wird gefunden und beim Anklopfen wird geöffnet. Und das ist etwas, wo ich das tiefste, was ich euch heute mitgeben. Das ist eigentlich das, wenn ihr mich gefragt hättet, um was geht es heute in der Predigt 6 in einem Satz, dann tue ich euch jetzt den Satz sagen. Jesus Christus ist König und herrscht. Und das bedeutet, er tut etwas und er tut etwas, wenn wir beten. Und das riesige Vorrecht, das werde ich heute ins Zentrum stellen und das werde ich euch heute auch sagen. Wir sind nicht einfach schutzlos irgendetwas ausgeliefert, schon gar nicht im Schicksal. Sondern wir dürfen wissen, Jesus Christus regiert, er herrscht, er hat es in der Hand. Und das Beste von allem ist, wir können durch ihn zum Vater kommen und dürfen alles vor ihm und mit ihm bereden. Amen.